Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Theater-Podcast für die Dame, die liebt, lebt und lacht. Heute zu Gast Heide Volkening. Mit ihr unterhalte ich mich über das Thema Cringe. Cringe ist ja ein Gefühl, eine ästhetische Kategorie, hat auch immer mit Bewertung zu tun. Und deswegen fand ich es spannend, das einmal irgendwie in Bezug zu setzen zu meinem Thema, also der Trennung von ernster und unterhaltender Kunst. Heide Volkening ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Philologie der Universität in Greifswald und lehrt dort Literaturwissenschaft und Gender Studies. Im Moment arbeitet sie mit Theresa Heidt an einem Forschungsprojekt namens Cringe, Ästhetik und diskursive Praxis der Schamlust. Also viel Spaß beim Gespräch mit Heide Volkening.
Mal so ganz platt, was ist Cringe? Das ist ja so ein vielschichtiges Ding offenbar.
Genau, ich versuche mal trotzdem die vielen Schichten auch ganz platt zu beantworten erst. Und würde als erstes sagen, Cringe ist erstmal ein Wort, das wir alltäglich benutzen und das wir in der Regel als Adjektiv benutzen, um Dinge abzuwerten. Also das heißt, ein pejorativ verwendetes Adjektiv, um zu sagen, jemand macht irgendwas falsch. Und dann ist interessant, auf welche Weise falsch. Nämlich nicht einfach nur falsch, sondern in der Regel auf eine schambehaftete, peinlichkeitsbehaftete, irgendwie unangemessene Weise falsch. Und das bringt dann sozusagen diese angesprochene Vielschichtigkeit ins Spiel. Also, denn die Anlässe, um Cringe zu sagen, können sehr unterschiedlich sein. Und auch die Kontexte, in denen das dann als Wort benutzt wird, sind sehr unterschiedlich. Und das macht es so interessant.
Ja. Ja, mir geht es auch immer so, ich bilde mir manchmal ein, so zu wissen, was es ist. Und dann denke ich drüber nach und es entgleitet mir wieder so. Das ist ganz komisch.
Das Gefühl kennen wir auch. Ich arbeite ja sozusagen mit einer Kollegin aus der Sprachwissenschaft, Theresa Heidt, die an der Uni Heidelberg lehrt, an einem Forschungsprojekt zum Thema Cringe, das die Volkswagen-Stiftung gefördert hat. Das muss ich immer kurz sagen. Also vielen Dank an die Volkswagen-Stiftung dafür, dass wir das jetzt anderthalb Jahre erforschen durften. Und uns interessieren eigentlich zwei Dimensionen. Also mich als Literaturwissenschaftlerin vor allen Dingen die ästhetischen Fragen, die mit Cringe zusammenhängen. Also vielleicht, also als Stichwort sowas wie Cringe-Comedy, um so klar zu machen, dass das über Alltagsphänomene hinausgeht. Und Theresa interessiert sich sehr für digitale Kommunikation und Aspekte digitaler Kommunikation. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang ohne digitale Kommunikation, Social Media und eine bestimmte auch Jugendkultur der Cringe-Culture. Gäbe es, glaube ich, das Phänomen nicht in dieser Breite und in dieser Popularität, wie wir das heute wahrnehmen. Also es hängt sehr stark damit zusammen, dass wir diesen großen medialen Wandel haben mit dem Auftauchen und dem Dominantwerden sozialer Medien in den letzten Jahrzehnten. Und man kann sehen, dass sozusagen auch die Sprachhäufigkeit von Cringe in dieser Zeit quasi explodiert. Also dass es da einen großen Anstieg gibt seit ungefähr 2013, 14, 15. Das sind so die ersten Spitzen. Und dann hat der Langenscheid Verlag das Wort ja zum Jugendwort des Jahres gewählt, 2021. Und da ist es dann nochmal als Phänomen sozusagen durch die Decke gegangen. Also ja. Was einfach die sprachliche Häufigkeit betrifft. Ne? Aber Medialität, würde ich sagen, ist ein ganz wichtiger erster Punkt, um das Phänomen zu beschreiben. Das ist ein Wort der digitalen Gegenwartssprache und digitalen Gegenwartskultur. Also ohne das hätte es, glaube ich, nicht dieses Potenzial entfaltet. Das hängt auch damit zusammen, dass diese Plattformen zum Kommentieren einladen und dass diese Plattformen auch zur Distinktion und distinktiven Gesten einladen, dass wir ganz gerne dann abgrenzen und sagen, was du machst, ist aber cringe. Was ich mache, ist cool. Das wäre vielleicht so ein Gegenbegriff, den man sich, die Coolness, also eine bestimmte Form der Distanziertheit, die dann dagegen gesetzt würde. Genau, und was man daran auch schon sieht, ist, dass es aber offenbar immer Phänomene bezeichnen soll, die irgendwie irritieren oder stören. Das wäre so ein zweiter wichtiger Punkt neben der Medialität. Irgendwas stört uns und deswegen sagen wir, das ist cringe. Also das passt, das läuft nicht so, also sei es in der Alltagskommunikation normal mit. Irgendjemand verhält sich irritierend. Wir können das vielleicht nicht so ganz einordnen. Und häufig passiert das dann, wenn die Person ein anderes Bild von sich selbst präsentieren möchte, als es ihr gelingt zu präsentieren. Das empfinden wir dann häufig als cringe. Also wenn wir sagen, okay, da tritt jemand auf mit dem Anspruch, besonders hervorragend zu sein in einer bestimmten Disziplin und scheitert dann daran. Also es ist auch häufig mit Scheitern verbunden, die Irritation, die Cringe auslöst und deswegen auch mit Peinlichkeit und Scham. Das wäre so ein zweites wichtiges Moment, also diese Irritation und Störung. Genau, und in diesem Sinne kann man dann eben Cringe auch einsetzen, also um sich abzugrenzen, aber auch eben um Gruppen zu bilden, zu sagen, was weiß ich, Taylor Swift-Fans sind Cringe oder David Foster Wallace-Leser sind Cringe oder Rupi Kaur-Leserinnen sind Cringe oder Rupi Kaur selber wäre Cringe. Ne? Das heißt, dann geht es auch um soziale Gruppenbildung, die sich über Geschmacksurteile finden. Und das wäre eben ein weiterer Aspekt, dass wir Cringe auch als Geschmacksurteil wahrnehmen, als so eine ästhetische Kategorie der Gegenwart, mit der man sich von bestimmten kulturellen Phänomenen abgrenzt, um seinen eigenen sozusagen Geschmack sich zu beweisen vielleicht oder vielleicht auch um eine Unterscheidung von künstlerisch wertvollen und künstlerisch nicht so wertvollen Dingen zu bezeichnen. Genau, das wäre noch ein dritter Aspekt, also das Geschmacksurteil. Und Cringe ist aber auch ein Affekt, also das haben wir als vierte wichtige Dimension mit in unsere Untersuchungen einbezogen. Also häufig können wir uns nicht wehren, wenn wir etwas als Cringe empfinden, dann kommt das sozusagen von alleine über uns. Es ist keine Entscheidung, etwas Cringe zu finden, sondern wenn man in einer solchen Situation ist, also sei es eine soziale Situation, eine Interaktion mit Personen oder auch wenn wir, also man kann das vielleicht sich klar machen an Cringe-Comedies, wenn wir The Office schauen oder Stromberg war ja jetzt wieder in den Kinos. Genau, wenn wir solche sozusagen bestimmte Verhaltensformen sehen, die wir selbst als unangemessen und normverletzend wahrnehmen und gleichzeitig realisieren, die Person, die diese Normverletzung vornimmt, realisiert es überhaupt nicht, dann schüttelt es uns kurz und daher kommt auch das Wort, also tatsächlich von einem körperlichen Zusammenzucken und Zusammenschrecken und sich krümmen. Und diese körperliche Reaktion spürt man eben tatsächlich sehr häufig in diesen Situationen wirklich unmittelbar. Also es ist keine Entscheidung sozusagen, etwas als Cringe zu empfinden, sondern das drängt sich auf.
Damit ist es natürlich auch, wenn es sozusagen so über einen kommt, dieses Cringe-Gefühl, dann ist es natürlich auch eigentlich total subjektiv, oder? Das heißt, das macht es wahrscheinlich auch zum Erforschen so kompliziert. Genau. Wo man sozusagen die Wahrnehmung, was man cringe findet, wahrscheinlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich ist?
Ja, absolut. Also ich würde sogar sagen, dass es Menschen gibt, die cringe überhaupt nicht wahrnehmen. Das war jetzt bei unseren Beispielen tatsächlich relativ häufig. Also dass es eine bestimmte Form der Sensibilität ist, die vielleicht insbesondere da auftaucht, wo man als Person selber schon Erfahrungen gemacht hat in bestimmten kulturellen Kontexten nicht ganz zu passen und dass man dann eine andere Antenne dafür hat als Personen, die sozusagen diese Erfahrung nicht gemacht haben. Das heißt, also da gibt es ganz unterschiedliche absolut Wahrnehmungen und das, also ich würde immer sagen, es ist ein relationales Phänomen, also es entsteht aus der Pluralität der Menschen und ist nicht auf eine rein feste Kategorie zurückzubiegen. Und es hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass wir, also das ist, glaube ich, ein weiterer wichtiger Punkt in Westeuropa jetzt und in den USA vielleicht so im Übergang gerade noch in sehr freien Gesellschaften leben und dass diese Freiheit ganz viele verschiedene Verhaltens- und Lebensformen zulässt, die dann eben wechselseitig als cringe erfahrbar werden. Und genau, das scheint mir noch ein wichtiger Hintergrund zu sein. Und deswegen ist es einerseits subjektiv, aber andererseits auch immer an bestimmte Gruppenzusammenhänge oder Interaktionen gekoppelt.
Mm. Jetzt befassen Sie sich eher mit diesem Cringe-Ästhetik-Teil oder dieser Ebene, weil das ist ja sozusagen dann was anderes als dieses Cringe-Gefühl. Also weiß ich nicht, dass jetzt eine Tochter zur Mutter sagt, du bist jetzt gerade Cringe-Mom.
Ja.
Also wenn die irgendwas Unmögliches macht oder sie im Tigeroberteil von der Schule abholt oder der Sohn zum Vater oder wie auch immer. So, das wäre ja sozusagen diese Gefühlsseite. Aber was macht denn diese Ästhetikseite aus? Weil ich frage mich gerade, Sie haben gerade so Cringe-Comedy auch erwähnt. da wird natürlich Cringe auf eine Art so wie im Office oder so, da wird dieses Unwohlsein, was man beim Betrachten hat, ja künstlich hergestellt. Und auf irgendeine komische Art und Weise hatte ich immer gedacht, Cringe wäre sowas wie, das kann man nicht künstlich herstellen. Das ist eher irgendwie sowas, ich sehe einen Clip von Andrea Berg, die so ins Mikrofon küsst oder so. Das ist irgendwie Cringe, aber das macht sie ja sozusagen nicht ab. Das passiert ja einfach so. Und dagegen ist das Office ja schon wieder irgendwie was anderes, was mich jetzt irgendwie interessiert, weil ich ja eher so von dieser Theaterseite komme. Ich merke gerade, das ist gar keine Frage, aber...
Ja, es ist was anderes. Da würde ich erstmal zustimmen und ich würde trotzdem sagen, dass das Gefühl dabei weiterhin eine große Rolle spielt, weil diese Form der sozusagen unfreiwilligen Reaktion, die wir beim Schauen von Cringe-Comedy haben, die ist ja Teil, also der gleichen Gefühlsstruktur, würde ich sagen, wie die der Alltagskommunikation. Nur wir erleben sie als provoziert, absichtlich provoziert. Das heißt, auch im Bereich der Ästhetik spielt dieses Gefühl eine große Rolle. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine andere Form der Ästhetik als das, was man so in der klassischen Ästhetik quasi so als freies Spiel der Urteilskraft oder so versteht. Ne? Wenn es so ganz hoch greift, wo man sich irgendwie distanzieren kann von dem ästhetischen Gegenstand und ihn, das ist ja diese berühmte Formel von Kant, interesselos als schön oder erhaben wahrnimmt. Ja? Und diese Form der Distanzierung, die erlaubt Cringe eben nicht. Also auch beim Office-Gucken ist es so, dass die Reaktionen, die wir auf diesen Cringe-Anteil oder die Cringe-Dimensionen dieser Serie haben, dass die unmittelbar kommen. Und andererseits würde ich vollkommen zustimmen, es ist so eine Art, ich würde sagen, also Cringe in Alltagssituationen ist eine Art Beobachtung ersten Grades. Also das heißt, wir beobachten Alltagssituationen, Interaktionen oder sind Teil dieser Interaktionen und reagieren darauf mit dem Gefühl, oh, das ist jetzt aber Cringe. Und diese künstlerischen Produkte sind irgendwie quasi Beobachtungen dieser Alltagsbeobachtung und stellen die dann nochmal quasi künstlerisch verdichteter Form zur Verfügung. Und da habe ich eben den Eindruck, da geht es nicht so sehr darum, jetzt selber nur das Gefühl des Cringe zu erzielen, sondern auch eine Form der Lust an diesem Cringe-Gefühl. Das haben wir jetzt versucht, im Projekt mit dem Begriff Schamlust zu fassen. Also wir haben Lust an dem Empfinden der eigenen und Fremdscham, die wir in dem Moment, wo wir das beobachten, sehen. Also es ist so eine Art reflektierter Umgang mit Cringe dann auf der Ebene quasi der Beobachtung einer sozialen Interaktion durch die Leute, die eben die Serie gemacht haben. Oder? Mhm.
Darin unterscheidet es sich natürlich auch so ein bisschen so von Camp, oder? Also weil es hat irgendwie was miteinander zu tun, aber bei Camp dachte ich immer, das ist nun was, was man nicht, also je weniger man versucht, das künstlich herzustellen, desto campier ist es eigentlich. Also sozusagen der Fehler, der gemacht wird, muss ja so ganz naiv passieren. Und da habe ich immer das Gefühl, das kann man künstlich gar nicht so oder darf man künstlich gar nicht so herstellen, sonst wirkt es nicht so. Aber scheint dann bei Cringe ja anders zu sein, wenn es sowas wie Cringe-Comedy, Kunstprodukte irgendwie gibt.
Ja, ich überlege gerade, bei Camp gab es doch aber auch so Debatten zum Beispiel über Prince, war das der zweite Film, Under the Cherry Moon, da erinnere ich mich auch noch gut, dass debattiert wurde, ist das eigentlich Camp, wenn das also sozusagen bewusst als Camp geplant ist, kann man das eigentlich machen? Ne? Das wäre vielleicht so ein Beispiel. Und
da würde ich immer denken, für den großen Camp-Connoisseur ist es dann schon nicht mehr richtig. Also keine Ahnung, denke ich mal.
Ja, ja. Ich meine, das ist ja doch was auch, ja genau, was irgendwie immer mit solchen Sachen passiert. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich so einen Begriff, der jetzt irgendwie aus der Alltagskommunikation kommt und also im Fall von Cringe würde ich sagen, ist das schon sogenannte Jugendsprache und bei Camp ist das ja eine bestimmte Form queerer Sensibilität, die Susan Sontag da beschrieben hat, die dann auch an bestimmte Gemeinschaften gekoppelt ist. Und in dem Moment, wo es sich daraus löst, wird es aber auch veränderbar und kann sozusagen die Gestalt wechseln. Das hängt schon, glaube ich, damit zusammen.
Was gibt es denn noch für so ästhetische Produkte, die Sie als Cringe bezeichnen würden oder die Sie erforschen? Ich kannte tatsächlich Rupi Kaur überhaupt gar nicht. Ich habe natürlich dann durch den Text, den sie mir gegeben haben, werden ja so 2-3 Gedichte zitiert. Es läuft einem ja wirklich, also man muss es ja wirklich sagen, selbst wenn es angekündigt, wenn in Text angekündigt wird, das Gedicht, was gleich kommt, ist cringe, läuft es einem immer noch eiskalt den Rücken runter, wenn man es dann wirklich liest. Also es funktioniert sozusagen selbst unter Ankündigung. Aber die sind natürlich toll. Also die sind natürlich, keine Ahnung, man möchte sich da gleich aufs T-Shirt drucken oder irgendwie sowas.
Ja, das ist, glaube ich, der Text, das ist ein kleiner Essay von Marie Unger, die das als, also diese Nähe von Cringe und Camp auch hergestellt hat und eben beides als naive Sensibilität bezeichnet hat und dann eben Ruby Kaur auswählt, um daran das zu zeigen, wiefern diese Texte einerseits ambitioniert daherkommen, aber eben dann ja doch nicht so ambitioniert geschrieben sind. Das ist, glaube ich, sozusagen eine Ebene, auf der das ästhetisch eine Rolle spielen kann. Über Cringe Comedy haben wir schon gesprochen. Das würde ich auch als ästhetische Produkte oder als ästhetische Phänomene beschreiben, die zum Teil ja auf einer komödiantischen Ebene arbeiten und damit mit Komödientraditionen sozusagen, die schon sehr alt sind auch. Und sozusagen einfach das Komische als Register hat, glaube ich, eine große Affinität zum Cringe und bietet da viele Ansatzpunkte auf allen möglichen Ebenen. Und Visualität, überhaupt visuelle Medien haben eine Nähe, größere Nähe zu Cringe, ist unsere Beobachtung, weil tatsächlich durch die, also gerade Dimensionen von Scham und Peinlichkeit so häufig an visuelle Momente gekoppelt sind. Wir haben aber auch ganz andere Dinge in den Blick genommen. Zum Beispiel sind wir große Fans von Barbie Markowitsch, Mini-Horror. Weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das ist ein ganz tolles Buch, die eben mit quasi einer Art adaptierten Mickey- und Minnie-Figur die Cringe-Fallen des Alltags durchstapft und dabei die eigentlich eine sehr kluge Gesellschaftsgegenwartsdiagnose macht. Wir haben uns mit Social Media beschäftigt, mit dem Account von Svea Maus, die macht so Bildserien von PolitikerInnen, denen sie fingierte Zitate unterschiebt als Imitation von Meme-Culture. Also Meme-Culture generell wäre so ein großes Refugium ästhetischer Cringe-Fälle. Ich gucke aber auch tatsächlich jetzt in der Literatur, in der Gegenwartsliteratur und habe beispielsweise Christian Krachts Faserland nochmal unter dem Vorzeichen von Cringe gelesen und das geht ganz hervorragend. Das ist eine einzige Ausstellung von Cringe-Momenten und Cringe-Empfindungen. Also ich würde fast sagen, man muss den Text anschauen daraufhin, inwiefern der hier so eine Art Präfiguration dieser Cringe-Ästhetiken ist. Und auch in der unmittelbaren Gegenwartsliteratur hier noch jüngeren Datums, also die letzten Romane von Leif Rand, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie freiwillig oder unfreiwillig Cringe das ist und wie die Figuren in dieser permanenten Selbstbeobachtung, Selbst- und Fremdbeobachtung so durch das, also die laufen ja durch die Welt, als würden sie jedes Fettnäpfchen von Cringe unbedingt vermeiden wollen. Und das wird dann natürlich im Erzählen in dieser Verdichtung auch eine Form sozusagen, ja, cringer Sensibilität. Also ich würde sagen, ganz viele verschiedene Phänomene, die da runterfallen und die man unter, also wieder je nach Kontext unterschiedlich perspektivieren kann. Also wenn ich zu Ruby Kaur noch kurz was sagen darf, einerseits leuchtet mir das total ein, auch die Reaktion, ne, wenn man auf die Verse schaut. Andererseits ist das natürlich auch Teil einer langen Tradition, sozusagen gerade literarische Ambitionen von Frauen lächerlich zu machen. Das ist ja, glaube ich, so eine ganz gefährliche, also in Deutschland wäre das wahrscheinlich im Moment Caro Wahl, wo es ja auch Debatten in diese Richtung gab. Taugt das eigentlich? Ist das eigentlich Literatur? Was ist das eigentlich? Ist das nicht eigentlich cringe? Und da kommt man ganz schnell in gefährliche, wie soll ich sagen, gefährliche Traditionen oder auch in Traditionen, die dann sozusagen problematisch werden. Und ich fand ganz gut, dass Mario Unger in dem Essay eben einerseits Ruby Kaur erwähnt hat und andererseits aber auch einen bestimmten Kult um David Foster Wallace und vor allen Dingen einen bestimmten Kult der Lektüre, dass es offenbar so eine Praxis gab, mit dem Roman unterm Arm ins Café zu gehen und das auszustellen, dass man den jetzt liest und ein ganz ernsthafter junger Mann ist vor allem.
Und einem dann erstmal erklärt, worum es da geht.
Und deswegen finde ich, es taugt so, also es ist schwierig eigentlich daraus, einerseits enthält es immer ein Werturteil, aber es ist immer ein Werturteil, das aus einer bestimmten Perspektive gesprochen wird und die muss man sozusagen immer mit bedenken.
Ja, beziehungsweise da ist ja so ein, es ist ja nicht nur eine Abwertung, sondern es ist ja immer auch so eine Aufwertung der eigenen Person mit dabei, ne? Das ist vielleicht das, was es sozusagen, da ist immer so ein bisschen so eine Art Machtgefälle mit drin. Es hat ja, das hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, es hat ja auch immer so ein bisschen sowas, also wenn ich mir so Svea Maus und Galerie Arschgeweih und so angucke, es hat ja auch immer sowas, so ein bisschen, wo ich mich frage, hat das auch irgendwas mit Klassismus oder so zu tun? Weil es wird ja auch viel so runtergeguckt, weil ich mein Beispiel war ja auch gleich schon wieder Andrea Berg, ne? Das ist ja, würde man ja denken, das ist eigentlich auch so eine bestimmte Gruppe von Menschen, die das gerne hört, die vielleicht auch in bestimmten finanziellen Verhältnissen leben oder wie auch immer. Oder, ne, und dann hat man gleich wieder so ein, man macht sich irgendwie auch, man macht sich ja schon auch lustig über etwas, ne?
Wir haben tatsächlich lange über das Wehrmaus debattiert und sind da auch nicht einig geworden, und also beziehungsweise haben einfach, glaube ich, unterschiedliche Positionen in der Frage, wie beurteilen wir das? Also ist das tatsächlich eine, also einfach pejorative Verwendung sozusagen auch von Bildmaterial, also auch von Interieurs, die wir genau, ne, also klassistisch zuordnen können, also als Ausstellung von so einer unteren Mittelschicht oder also was da an Möbeln in ihren Bildern auftaucht, in den Bildserien, das ist ziemlich klar erkennbar, dass das einer bestimmten Klasse zugeordnet werden kann und eine bestimmte Form der Einrichtung bedeutet. Also das hängt, glaube ich, zusammen mit dem Komischen und mit dem Verfahren komischer, der Komikerzeugung, dass es diese, also gerade in diesen Situationen sozusagen, um das satirische Potenzial von Cringe deutlich zu machen, dann diese Form der Abwertung auch stattfindet, dass man die tatsächlich da sehen kann.
Jetzt, ich befasse mich ja quasi mit der, so ein bisschen so mit der Trennung von ernster und unterhaltender Kunst, jetzt so eher auf der Bühne, aber so mal allgemein betrachtet, und da spielt Cringe ja auch vielleicht irgendwie mit rein. Oder auch diese Klassismusfrage sogar. Also, dass man, ich mal denke, so, dass so bestimmte Genres in Deutschland so abgewertet werden, wie jetzt zum Beispiel Schlager oder so deutsch übersetzte Musicals irgendwo im Theater des Westens, also Romeo und Julia oder keine, also wo ich immer so ein bisschen, ich liebe ja Musicals halt und ähnlich, aber Romeo und Julia im Theater des Westens, das finde ich ein bisschen cringy.
Warum ist das dann cringy? Also was ist dann die Empfindung auch?
Das ist so diese Mischung, ja, ich bin halt so ein Fan von amerikanische Musicals und die laufen ja immer auf so eine bestimmte perfekte, vielleicht ist es einfach so eine Sehgewohnheit, die nicht erfüllen. Beziehungsweise die Kostüme sind irgendwie total schräg, die Musik ist so ein bisschen nicht so ganz meine Musik, ist ja so ein bisschen so Rosenstolz angelehnt. Kann es gar nicht so richtig sagen. Ich gucke es mir an und denke, ja, aber vor allem merke ich auch gerade, dass ich da Cringe überhaupt gar nicht als. Ja, jetzt sind wir genau wieder in dem Bereich, ne? Meine ich jetzt, ist Cringe was Positives oder was Negatives? Ne, jetzt entgleitet es mir gleich wieder. Weil eigentlich liebe ich ja Cringe. Also eigentlich müsste ich Romeo und Julia lieben. Also weil ich gerne so cringy Sachen sehe. Und mich tatsächlich als Bühnenmensch auch manchmal frage, könnte ich sowas nicht auf der Bühne auch künstlich herstellen? Das fände ich total toll. Aber das finde ich, ist ja immer gleich zum Scheitern verurteilt. Ja, genau, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, rede ich über Romeo und Julia negativ oder positiv, wenn ich sage, das ist cringe. Also gute Frage, ich weiß es nicht.
Ja, aber das ist ja, genau, das ist, glaube ich, das, was passiert, weil man genauer man hinschaut, umso diffuser wird es dann.
Ja, genau, das umso spannender finde ich es eigentlich, quasi drüber nachzudenken, so in so einem Forschungsprojekt, was ist es überhaupt? Was einen dann so abstößt, anzieht, wie auch immer.
Ja, aber das macht, glaube ich, nochmal klar die subjektive Dimension, die das Phänomen hat. Was Sie jetzt gesagt haben, setzt ja ganz viele Kriterien schon voraus. Ich mag Musicals, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie so ein Musical aussieht, welche Musik das hat, wie Kostüme aussehen, wie bestimmte Formen der Inszenierung ablaufen müssen. Und das sind dann sozusagen Irritationen, die auftreten, wo man das Gefühl hat, da wird irgendwie eine bestimmte Messlatte nicht erreicht. Und in dem Fall empfinde ich das dann als cringe. Und jemand anders, der vielleicht überhaupt keine Musical-Erfahrung hat, kommt da rein und fühlt sich einfach gut unterhalten. Oder jemand, der nur in die Oper geht, denkt, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Also, und würde auch nicht cringe sagen, sondern würde wahrscheinlich sagen, es ist geschmacklos oder so. Diese alte E- und U-Unterscheidung wieder aktualisieren, ne? Und sagen, das ist halt Unterhaltung, aber nicht das, was mich interessiert oder so. Ja.
Haben Sie irgendeine Theorie, wo diese Trennung von E und U in Deutschland herkommt?
Also als Germanistin, die sich auch mit der Literatur um 1800 intensiver beschäftigt hat.
Schiller?
Ja, also ich würde gerne so ziemlich allem Schiller die Schuld geben, aber es gibt tatsächlich eine große Debatte um Dilettantismus in der Klassik, die allerdings sozusagen nicht veröffentlicht wurde, aber natürlich sozusagen in den Programmatiken eigentlich dieser Ästhetik verhandelt wurde. Und Goethe ist ja nach wie vor sozusagen eine Art Stichwortgeber zusammen mit Schiller für sozusagen Grundkategorien des Ästhetischen. Und also selbst in einer Fachkultur, die sich sehr weit geöffnet hat für Popliteratur, für Pop, für Unterhaltungskultur, für Medienwissenschaften und so weiter, gibt es so ein Kernbestand der Auseinandersetzung, dass selbst wenn die revolutionärsten theoretischen Modelle müssen dann doch nochmal an Goethe durchgespielt werden, bevor sie die Werken bewährt haben. Und ich glaube, an deren Kunstbegriff und Kunstvorstellung hängt nach wie vor viel. Und ich habe den Eindruck, dass, und dazu gibt es auch Forschung, in den 1920er Jahren in Deutschland eigentlich alles aufbricht mit einer ganz neuen Magazinkultur einerseits, mit ganz vielen AutorInnen auch, also Autorinnen auch, die neue Formen des Schreibens entwickeln, die wir jetzt sozusagen in den USA und anderswo als selbstverständlich wahrnehmen, ohne dass diese Frage von E und U irgendeine Rolle spielt. Also so jemand wie Vicky Baum oder Ruth Lanzhoff-York, die ich ganz toll finde, oder der Marie-Louise Fleißer ist eigentlich schon wieder klar, literarische Moderne, also sozusagen noch mein ganz eigenes Phänomen in dieser Zeit. Also da gibt es eine ganze Reihe von Schreibweisen, die so quasi ausgehend von der neuen Sachlichkeit oder in dem Umfeld ganz neue Schreibweisen etabliert haben. Und die sind dann aber tatsächlich zum Teil auch einfach durch den Faschismus eingebrochen. Und dann hat man eben wieder bei Goethe angefangen. Also ist jetzt ein bisschen platt. Ich glaube schon, dass das mit der Geschichte es hängt mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts zusammen. Man kann diesen politischen Einbruch, der eben auch ein kulturpolitischer war, um da nicht rausnehmen. Und als das, was dann in den USA passiert ist mit Leslie Fiedler und dem Einreißen der Grenzen von E und U, diese Selbstverständlichkeit, die ist jetzt auch in der Fachkultur der Germanistik einerseits Konsens, andererseits aber immer noch nicht durchgängig wirksam. Also das merke ich schon, genau.
Wer ist Leslie Fiedler? Ich frage nur, weil den Namen haben wir tatsächlich noch nie gehört.
Ah ja, das ist, aber der ist dann bestimmt total interessant für Sie, weil der hat einen Text geschrieben zur Postmoderne, in dem es genau darum geht, dass inwiefern in der Gegenwart der 1960er Jahre, da ist der Text, glaube ich, das erste Mal im Playboy, wenn ich mich recht erinnere, veröffentlicht worden, der da eben argumentiert hat, dass eigentlich im Western, in der Pornografie und im Pop, wenn ich glaube, das waren die drei Genres, die er gewählt hat, die Unterscheidung von E und U absolut hinfällig geworden ist und dass die Gegenwartskunst sich eigentlich dem Populären sozusagen längst zugewandt hat und dass das das spannende Feld der Kunst in der Gegenwart geworden ist. Und für die Kunst kann man das ja auch, und Pop-Art ist ja einfach total etablierte Kunstrichtung, so sagen. Und das gilt eigentlich für die Literatur ja auch, also auch Pop-Literatur. Genau, aber das Interessante ist, dass im deutschsprachigen Diskurs sehr häufig dann wieder Binnendifferenzierungen eingeführt werden, dann gibt es guten und schlechten Pop halt. Da hat man das Problem auf der Ebene von der Populärkultur nochmal neu, ne?
Ja.
Oder so.
Verstehe. Ich liebe ja dieses Vicky Baum-Zitat, wo sie über sich selber sagt, ich bin eine erstklassige Schriftstellerin zweiter Kategorie.
Nein, Vicky Baum ist auch wirklich eine absolut tolle Autorin. Also das ist, finde ich, mir gefällt das auch, diese Selbstverortung, die dann auch den, also der Humor ist das eine, das andere ist wirklich, dass sie es auch sehr klar bezeichnet einfach und den Anspruch rausnimmt, Kunst für die Ewigkeit zu schaffen und gerade dadurch aber eben es schafft, so Gegenwart zu fokussieren. Ne? Das ist
ja, das stimmt. Toll. Wie sind Sie selber eigentlich auf dieses Cringe-Thema gekommen? Also wie sind Sie da gelandet?
Ich bin passionierte Serienschauerin.
Okay.
Deswegen war das irgendwie unausweichlich, da zu landen. Und das andere ist, dass ich aber selber immer schon mich für einerseits Ästhetik interessiert habe und da auch für Debatten jetzt in den letzten Jahren. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, eigentlich müssen wir jetzt über Cuteness reden und über Zany und über Interesting und nicht mehr über Schön und Erhaben. Und es gibt sozusagen sowas wie ästhetische Kategorien der Gegenwart, die nicht mehr in die alten Schemata passen oder die neue Kategorien einbringen und neue Beschreibungsmuster, die eben aus der unmittelbaren Gegenwart kommen. Und das fand ich immer spannend. Und dann bin ich im steten Austausch mit Theresa Heidt. Also wir haben zusammen hier im Zentrum für Gender Studies gearbeitet und die hat sich sehr früh schon für diese digitalen Bewertungsmuster von Cringe interessiert. Und das hat dann den Anstoß gegeben, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, in diesem Überschneidung von Ästhetik und Alltagskommunikation liegt eigentlich ein spannender Zusammenhang. Genau, das war der Weg, wie wir dahin gekommen sind.
Aber sind Sie selber so in so einem klassischen E-Kulturhaushalt aufgewachsen, also so mit Geige spielen und...
Ich bin ein Kind der Reformuniversitäten der 60er Jahre, also in NRW gab es ja, nicht nur in NRW, aber auch in NRW gab es so eine große Bildungsoffensive mit dem Ziel, die Mädchen vom Lande akademisch auszubilden. Und ich bin ein Produkt dieser akademischen Ausbildung. Also meine Eltern waren im Buchclub, Bertelsmann Buchclub.
Cringe.
Ja, total. Das war die Reform Uni Bielefeld in meinem Fall, die sozusagen tatsächlich sowohl von der Architektur her als auch von dem gesamten Zugang zum Studium, zur Idee zumindest, eine Reformuniversität war, die mir, glaube ich, den Zugang ermöglicht hat. Nein, ich habe mit meiner Oma auf dem Sofa Hitparade geguckt, wenn meine Eltern ausgegangen sind. Das ist eine kulturelle Prägung. Hitparade und Disco mit Ilja Richter in den 70er Jahren, genau. Und dann gab es in Bielefeld eine ganze Reihe von sehr coolen Musikclubs und Lesungen und dann hat sich das Spektrum erweitert.
Erweitert. Ah, okay, verstehe, ja.
Es ist echt total wichtig, weil ich, also viele Dinge, die verstehe ich eben sofort, also weil ich die bei mir, die sehr vertraut sind, glaube ich.
Ich finde es wirklich total spannend, was Sie sagen mit dieser Cringe, also quasi so eine neue Kategorie, dadurch, dass ich mich so mit dieser Einteilung befasse und immer so drüber nachdenke, was könnte denn da die Lösung sein zwischen ernst und unterhaltend und wie auch immer, finde ich so, ich habe da noch nie so wirklich drüber nachgedacht, dass Cringe eben so ein Schwamm, der Begriff in sich so schwammig ist, dass er diese Grenzen, ich meine, wir haben es ja eben fast live vorgeführt mit, ich kann gar nicht sagen, was an Romeo und Julia gut oder schlecht und was ich überhaupt meine, ist ja total erfrischend eigentlich. Also zu sagen, es ist nicht so, ich will jetzt nicht sagen, binär ist, aber es ist so total so eine Non-Binary-Kategorie auf irgendeine Art, wo man gar nicht so, wo man denkt, ja, es ist halt cringe.
Also genauso können wir ja auch sozusagen die sehr ernsthaft vorgetragene E-Musik zum Beispiel als cringe empfinden. Also das, ne, das ist ja auch möglich als ein bestimmter künstlerischer Habitus, den man vielleicht nicht mehr für angemessen hält. Der kann ja auch cringe wirken.
Jetzt würde ich noch ganz kurz meine typische Schlussfrage stellen. Haben Sie selber sowas wie ein Guilty Pleasure oder irgendwas, wo Sie sagen würden, das würden Sie nie zugeben, dass Sie das gut finden?
Also, wie soll ich sagen? Also ich finde ja, Guilty Pleasure ist insofern auch ein schwieriges Konzept, ja, weil das immer beinhaltet, dass man, dass irgendwas, wie soll ich sagen, aus der Schmuddelecke herausgeholt werden muss, sozusagen. Ne? Das ist, und ich erlebe das im Moment bei ganz vielen eher so, dass man sich damit brüstet, dass man auch was in der Schmuddelecke hat. Also, und das ist eher so ein positives Merkmal wird, ne? Genau. Also das heißt, ich, also mit Fernsehen und so, da bin ich jetzt, da habe ich mich ja schon weit aus dem Fenster gehängt. Das ist eine Leidenschaft seit Jahrzehnten. Damit kann ich jetzt nicht mehr kommen. Das ist irgendwie klar. Genau, aber nachdem ich jetzt so viel über Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten und Irritationen und Störungen gesprochen habe, muss ich sagen, ich habe eine große Vorliebe für Dinge, die überhaupt nicht ambivalent sind, beziehungsweise immer so genommen werden wollen, wie sie ausgesagt werden. Also ich bin ein großer Fan von Johnny Cash zum Beispiel und Dolly Parton. Und ich würde da auch weitergehen und zugeben, dass sozusagen die von allen Seiten belächelten und irgendwie problematisch für problematische Rocker gehaltenen Leute wie Bruce Springsteen oder Stevie Nicks, dass ich die ganz gerne mag.
Wobei, da jetzt würde ich ja gleich schon wieder einhaken und sagen so, Johnny Cash, Stevie Nicks und dann ist aber Dolly schon wieder eine andere Kategorie eigentlich.
Dolly ist natürlich, ja gut, da kann man viel darüber reden, darüber viel ambivalent, absolut.
Aber ich meine, Johnny Cash, das finde ich schon eine Ansage. Ja, weil das ist so eindeutig, dass ich schockierend finde. Ja, das hat wirklich, ich musste eigentlich nicht sagen, aber das ist eine der schockierendsten Worte, die ich bis jetzt gehört habe.
Dann habe ich es geschafft, wirklich, weil
aber guilty pleasure.